Hallo und herzlich willkommen zum Expertengeflüster, dem Podcast von Virtual 7. Mein Name ist Arne und ich möchte heute über Coaching sprechen. Ja, ich weiß, es ist gerade Fußball-EM und wir haben 80 Millionen Trainerinnen und Trainer vor den Fernsehern sitzen oder auf den Fanmeilen stehen, aber darum geht es gar nicht. Es geht um Coaching und die Frage, was das eigentlich ist und was das soll und kann.
Expertengeflüster mit Virtual 7.
Und eingangs muss ich mich noch für die Qualität des Podcasts entschuldigen. Also inhaltlich ist der Einwand frei, aber wir sind leider in eine, ja, überdimensionale Konservendose gefallen und haben dort das Gespräch aufgezeichnet. Das ist zwar eine lustige Idee, klingt aber leider doof. Naja, die Form darf ja bekanntlich nicht über den Inhalt siegen, nicht wahr? Also zurück zum Thema Coaching. Zum Glück habe ich hier eine Expertin neben mir sitzen, die sich mit dem Thema wunderbar auskennt. Hallo Micha, was ist Coaching?
Ja, hallo Arne. Danke, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Der eine oder andere wird mich schon kennen. Ich habe schon den einen oder anderen Podcast gemacht hier mit für Virtual 7. Gerne so agile Themen, solche Sachen. Vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, zwei Sätze zu mir. Ich bin seit 2019 bei Virtual 7, bin dort IT-Consultant und ich betreue Kunden. Es klingt, als wäre ich gesetzliche Betreuerin. Genau. Nein, so ist es natürlich nicht. Ich steuere oder koordiniere Kundenprojekte und ja, versuche die Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben, um jetzt mal so den Kern unseres Unternehmens mal nochmal zu präsentieren. Genau. Ja, was ist Coaching? Ich hatte bei Virtual 7 die Gelegenheit, mein Weiterbildungsbudget zu nutzen. Und da ich seit einigen Jahren die Rolle des Teamleads habe, habe ich sehr viel mit Menschen zu tun und auch, sag ich mal, den Problemchen oder Herausforderungen, die man sich so alltäglich stellen muss, auch zwischenmenschlich. Hier ist mal ein Konflikt, da ist irgendwas nicht richtig ausgesprochen worden, da stimmt es in der Kommunikation nicht. Und für mich war das die Herausforderung, dass ich zum ersten Mal auch für so viele Menschen verantwortlich war. Und habe mir überlegt, okay, was kann ich tun, um eine bessere oder ja, eine gute Führungskraft zu werden? Nicht eine bessere, sondern eine gute Führungskraft. Und von meiner Seite war das so, ich hatte keine Richtlinien für mich. Ich wusste nur, was hat mir an ehemaligen Vorgesetzten gut gefallen und was hat mir nicht gut gefallen. Und damit so ja, bin ich gestartet und habe mir dann überlegt, was kann ich tun? Und Virtual 7 stellt mir ein Weiterbildungsbudget zur Verfügung. Und habe ich gedacht, ha, was mache ich denn da? Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich mache jetzt erstmal selbst ein Coaching, also ein Führungskräfte-Coaching und habe das darüber kennen und lieben gelernt. Einfach, ja, manche Dinge sitzen tatsächlich etwas tiefer und es lohnt sich, da mal genauer hinzuschauen. Und da bin ich eingestiegen und habe ich das irgendwie so ein Dreivierteljahr gemacht und entschieden, ach, das ist sehr cool, das unterstützt mich auch sehr in der Art und Weise, wie ich mit den Menschen umgehe. Jetzt mache ich einfach selbst eine Coaching-Ausbildung und habe dann wieder mein Weiterbildungsbudget genutzt und habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht. Und jetzt habe ich sehr lange ausgeholt, um deine Frage zu beantworten. Aber für mich ist tatsächlich Coaching etwas, was sozusagen zwischenmenschlich hilft. Das heißt, es kommt jemand in ein Coaching und ich sage es ganz bewusst, es kommt jemand. Ne? Ich würde jetzt niemals sagen, du brauchst ein Coaching, geh bitte zum Coach. Das wird nicht funktionieren, sondern die meisten Menschen merken selbst, so wie ich, jetzt an dem Beispiel, was ich genannt habe, ach, ich habe da ein Thema, ich würde da gerne mal mit jemandem drüber sprechen, der außenstehend ist und vielleicht einfach einen anderen Blickwinkel hat. Und das große Thema beim Coaching ist, dass viele Menschen denken, ich gehe zum Coach und der hat eine Lösung für mich. Ja, das ist aber leider falsch. Also der Coach kann unterstützen mit Methoden, mit gewissen Fragestellungen, was auch immer, um praktisch die Lösung zu finden, weil im Coaching sind wir davon überzeugt, dass die Lösung in einem selbst schlummert. Na, dass man zwar irgendwie die Lösung gerade selbst nicht sieht, weil man irgendwie in seinem Gedankenkarussell verloren ist, aber es hilft dann mal an gewissen Stellen, ich sage es immer, an gewissen Stellen pieksen und da mal etwas näher hinzugucken, um dann selbst eine Lösung zu entwickeln oder zu finden. Meistens weiß man auch schon, in welche Richtung das geht. Aber das
Okay.
weiß man halt vorher mit dem Coaching nicht, ne?
Ja, klar. Also man kann es ganz plump vielleicht ein bisschen runterbrechen auf Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man selber darauf kommt.
Ja, du hast es schön kurz gefasst. Finde ich gut. Hätte mir auch einfallen können.
Okay, aber du hast gerade schon gesagt, zwei unterschiedliche Coachings hast du selber genossen. Also einmal der Systemcoach und einmal das für Führungskräfte-Coaching. Gibt es unterschiedliche Arten vom Coaching oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also an diesen beiden Beispielen ist es so, zum einen war ich selbst Coachee. Das heißt, der Mensch, der zum Coaching geht und der sagt, ich habe da ein Thema, das würde ich gerne bearbeiten. Das heißt, ich war auf der einen Seite des Schreibtischs, in Anführungsstrichen. Meistens ist kein Schreibtisch da, deswegen sage ich Schreibtischseite. Und auf der anderen Seite, bei der Ausbildung zum systemischen Coach, bin ich dann nachher der Coach, der dann entsprechend unterstützt, um eine Lösung zu finden. Das ist für mich der ganz klare Unterschied. Und ja, das Ding ist, Coach ist ja kein geschützter Begriff. Das heißt, es gibt keine klaren Richtlinien. Ich bin dennoch der Meinung, wenn jemand über mehrere Monate eine Coaching-Ausbildung genießt und gewisse Methoden lernt, dass er sich schon Coach nennen darf. Also klar kannst du dir das über, sag ich mir, irgendeinen Online-Kurs aneignen, aber was da ganz essentiell ist, ist die Arbeit mit dem Menschen. Und das haben wir in der Ausbildung sehr exzessiv gemacht. Also wir haben jedes Thema, was uns vorgestellt wurde, und sei es nur verschiedene Fragestellungen oder wie gehe ich rein mit einer offenen, geschlossenen Frage, solche Sachen. Das haben wir immer am lebenden Objekt geübt. Also man geht dann meistens in so eine 1-zu-1-Session oder manchmal auch in einer Gruppe, um praktisch nochmal so von außen, also zwei führen die Coaching-Session durch und der Rest beobachtet das und gibt dann Feedback. Das ist auch immer extrem wertvoll. Und das sind für mich die großen Unterschiede zwischen ich genieße selbst ein Coaching, also ich gehe selbst zum Coach, oder ich bin selbst Coach.
Gibt es dann tatsächlich auch die Möglichkeit, sich als Coachee, also das ist dann derjenige, der das genießt, einen Coach anzuheuern? Kann man auch mehrere? Gibt es tatsächlich, wie du gerade sagtest, so Gruppencoach-Sessions? Also ich habe zwei Coaches. Mein Gott, ich tue mich so schwer mit dem Wort die ganze Zeit.
Alles gut, verstehe ich.
Oder hat man meistens immer nur eine Bezugsperson sozusagen und das ist dann mein Coach, meine Coachin? Gendert man das eigentlich? Ich weiß nicht.
Also ich würde es nicht gendern, aber es viele Menschen gendern es. Das ist mein persönliches Gusto, dass ich englische Begriffe nicht gendere, aber oder nicht versuche nicht zu gendern, weil das passt für mich nicht. Im Englischen wird nämlich nicht gegendert. Aber prinzipiell bin ich nicht dagegen. Es erleichtert manchmal das Ganze. Ne? Aber das ist jetzt weg vom Thema. Das ist eine gute Frage. Ich habe es in der Hauptsache als 1-zu-1-Coaching kennengelernt. Ich mag das auch gerne. Was natürlich sein kann, ist, dass es einen Coach gibt und dafür mehrere Coaches. Das kann schon mal sein. Das kommt aber auf das Konstrukt an. Ne? Also ich nehme mal ein ganz plattes Beispiel, wo ganz klar ist, dass es mehrere Personen ist. Du kannst ja auch ein Paar-Coaching machen. Du kannst ja als Paar auch zu einem Coach gehen. Das muss nicht unbedingt immer ein Therapeut sein. Ne? Also jetzt denken wir schon ganz in andere Sphären. Aber du kannst ja auch als Paar irgendein Thema haben, was du, keine Ahnung, wir wollen bessere Eltern werden oder keine, was weiß ich. Ne? Also wir haben irgendwie ein Problem mit unserem Kind und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Oder es muss ja nicht immer ein Problem sein. Ne? Wie können wir eine bessere Basis schaffen oder sowas. Also es gibt so ganz unterschiedliche Themen und das ist super individuell. Ich habe, glaube ich, erst einmal ein Coaching gemacht, wo dann zwei Menschen dabei waren und das war tatsächlich auch nochmal in der umgekehrten Reihenfolge. Also ich habe mit einer Freundin zusammen ein Coaching-Seminar gemacht. Das war im Prinzip kein klassisches Coaching. Aber das war halt ganz spannend, das einfach mal so zu machen und in einem kleinen Kreis. Da kommen halt andere Vorteile einfach zur Geltung. In einer großen Gruppe habe ich immer den Eindruck, dass die Menschen sich nicht so öffnen. Und im Coaching ist es super wichtig, dass man eine Vertrauensbasis schafft. Und das muss der Coach tatsächlich machen. Der muss von Anfang an gucken, dass er eine Basis findet, dass er den Coachee ankommen lässt und entsprechend guckt, dass er da, das fängt mit den Räumlichkeiten an, das hört dann mit der Art und Weise auf, wie man miteinander spricht. Das muss auch nicht immer unbedingt ein Raum sein. Ne? Also ich habe auch einige Coachings durchgeführt, das haben wir online gemacht, ne, zu Corona-Zeiten, sage ich jetzt mal. Oder weil man irgendwie zu weit voneinander entfernt ist. Das hat alles seine Vor- und Nachteile.
Ja, ist klar. Also könntest du es dann benennen, was die Herausforderungen für einen Coach sind und was man dementsprechend mitbringen muss?
Ja, also ich finde, für einen Coach ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass er empathisch ist, Und wie gesagt, dass er relativ schnell schafft, einen Zugang zum Coachee zu finden. Das geht aber in der Regel, ne? Also der Mensch, der da vor einem sitzt, der möchte ja irgendein Thema bearbeitet haben. Aber dennoch, ja, es ist wahrscheinlich ähnlich, da kann man vielleicht den Punkt vergleichen, ähnlich wie mit einem Therapeuten. Auch da wird es nicht immer passen, ne? Auch da sprechen zwei Menschen miteinander. Und wenn die sich nicht grün sind, dann funktioniert das nicht. Also wir haben auch in der Ausbildung gelernt, wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht funktioniert, im Prinzip haben beide Seiten die Möglichkeit, das Ganze abzubrechen. Und da bin ich auch dafür, dass es mir zum Glück noch nie passiert. Aber ich wüsste auch, dass wenn ich merke, ich komme nicht an den Menschen ran oder irgendwie passt es nicht von der Art und Weise, dann bin ich schon der Meinung, dass man es dann nach einem ersten Gespräch einfach lassen sollte. Oder ja, vielleicht auch nach einem ersten Kennenlerngespräch. Das ist immer die Frage, wie man sich da aufstellt. Ansonsten, ja, die Herausforderung ist natürlich, dass gerade wenn man so in den Business-Kontext guckt, dass die Leute geschickt werden. Ich habe das eingangs gesagt, dass ich das nicht gut finde. Dennoch gibt es das, ne? Also man wird halt beauftragt als externer Coach und man soll da irgendwie unterstützen und dann läuft man so gegen die Wand, ne? Also da sitzt dann jemand. Das sieht man meistens schon an der Körperhaltung, dass der Mensch keine Lust hat. Das merkt man auch an der Art und Weise, wie die mit einem sprechen. Die sind nicht aufgeschlossen. Die haben auch keine Lust, irgendwas zu erzählen. Und dann ist es halt irgendwie super schwierig, daran zu kommen. Da würde ich aber an der Stelle dann sagen, dass man vielleicht vorher einmal kurz abklopft, ne, was sind die Erwartungshaltungen? Und meine Erwartungshaltung wäre, dass jetzt kein Vorgesetzter mir einen Mitarbeiter schickt, sondern dass er ein Angebot macht, passt mal auf, da ist jetzt jemand, mit dem könnt ihr sprechen und dann nur die Leute kommen, die wirklich auch wollen.
Ja, also absolut. Sonst absolut. Das ist ja wie bei vielen Dingen, wenn man sich etwas vornimmt, wie die Motivation da liegt. Ist es aus sich heraus eine intrinsische Motivation, dann ist man natürlich wesentlich stärker dabei, oder ist es eben extrinsisch und dann, du musst aber genauso gut sein wie der da. Und dann, oh je, oh, das schaffe ich doch nie. Oh, Hilfe. Intrinsisch, ja, auf jeden Fall, komm, ich setze mir ein Ziel und das schaffen wir gemeinsam oder ich schaffe es alleine. Verstehe ich, absolut. Gibt es da irgendwelche Beispiele aus Sitzungen, so wie du hast ja gerade schon gesagt, manchmal merkt man das, Leute haben überhaupt gar keinen Bock. Oder gibt es auch Leute, die haben Bock, aber die merken dann selber, das Coaching, das ist nichts für mich. Dieses, ich muss da selber drauf kommen. Ich dachte, ich komme hier rein und du sagst mir, was ich zu tun habe. Also gibt es da auch solche, ich will jetzt nicht sagen Fails, weil wir das Wort so oft benutzen bei Virtual 7. Aber nein, tatsächlich gibt es da Beispiele aus Sitzungen, wo man als Coachee halt auf einmal da sitzt und sagt, ach so, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, ich kann mit diesem Ganzen drumherum nicht viel anfangen und man als Coach dann bemüht ist, dahin zu führen.
Also so konkret habe ich das noch nie erlebt. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich in der Regel ein kurzes Vorgespräch mache, ne, und mal kurz abklopfe, was ist eigentlich das Thema. Und in der eigentlichen Coaching-Session, sagen wir es mal so, es gibt ja für mich nur zwei Arten von Menschen. Entweder Menschen, die schon mal im Coaching waren, das heißt, die wissen ganz genau, wie es abläuft und die wissen dann auch, der Coach gibt mir keine Lösung vor. Ne? Oder halt jemand, der es ausprobiert, also der neugierig und offen dafür ist und der es ausprobieren möchte und der aber den ganzen Prozess noch nicht kennt. Mit Sicherheit wird es die Situation geben, dass dann jemand sagt, ja, ich habe aber gedacht, sie erarbeiten jetzt hier mit mir eine Lösung. Ne? Und man kann das dann kommunikativ ganz geschickt lösen. Ne? Also es kommt immer darauf an, wie so der ganze Fluss im Gespräch war. Aber man kann dann gewisse Dinge aufgreifen und da nochmal nachhaken oder vielleicht Aussagen aufgreifen, die der Coach genannt hat. Das ist jetzt super schwierig, weil ich kein greifbares Beispiel jetzt erzählen kann. Ne?
Nein,
wie gesagt, weil ich es noch nicht hatte. Aber,
ach so, also ich dachte, du darfst natürlich auch gar nicht. Ich meine,
ja, genau, ich darf auch nicht, aber ich könnte es jetzt natürlich etwas anonymisiert, aber ich hatte halt auch noch nie so ein Beispiel. Jemand, also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sind freiwillig gekommen, die informieren sich in der Regel auch darüber vorher, was ist ein Coach, ne? Was ich trotzdem mache, ist so ein bisschen so eine kleine Aufklärungseinheit, dass ich sage, so pass mal auf, ich bin jetzt aber kein Therapeut, ne? Also das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zu einer Therapie. Eine Therapie guckt sehr gerne in die Vergangenheit und prüft da Dinge und versucht, diese Dinge dann aufzulösen. Und das machen wir im Coaching nicht. Natürlich gucken wir uns mal irgendwie die Vergangenheit an oder sprechen mal über irgendeine Situation aus der Vergangenheit. Aber prinzipiell ist Coaching schon eher zukunftsgerichtet, ne? Damit ja. man, also keine Ahnung, ich habe immer Diskussionen mit einem Kollegen als Beispiel jetzt, ne? So, und dann guckt man, wie kannst du das künftig besser machen, dass du nicht immer so diskutierst mit deinem Kollegen. Also ganz breites Beispiel.
Ja, ja.
Ne? Und in der Therapie würde man sich dann eher anschauen, so was sind denn die Auslöser, was sind die Trigger und so weiter. Mhm. Heißt nicht, dass man im Coaching nicht auch tiefer geht. Ne? Also es gibt viel Emotionen und das macht auch Sinn, mal bei den Emotionen hinzuschauen. Und damit meine ich nicht nur in Anführungsstrichen die negativen Emotionen. Auch das sage ich wieder so, weil ich finde, wenn jemand sehr gerührt ist oder wenn er auf einmal plötzlich sehr traurig wird, dann würde man jetzt allgemein sagen, das ist eine negative Emotion. Ich finde es aber ganz gut. Ich finde es insofern gut, weil der Mensch dann an der Stelle einen Punkt hat, sagen wir mal einen wunden Punkt, auch wenn das irgendwie auch schon wieder so komisch negativ klingt, aber das sind für mich immer die Punkte, wo ich ganz genau hingucke. Dann merke, oh, er guckt jetzt plötzlich, guckt mich mein Coach hier nicht mehr an. Plötzlich merke ich, die Augen werden glasig oder manche Menschen, ich stelle eine Frage und dann denken sie relativ lange drüber nach. Das sind immer die Momente, die interessantesten Momente im Coaching, weil da sitzt was tief. Und das ist auch das, was die Coaches am meisten mitnehmen nachher, ne?
Also über den Unterschied von Coaching und Therapie können wir vielleicht später nochmal vertiefend irgendwie reden. Das ist für mich auf jeden Fall mega interessant. Ich wollte jetzt gerade nochmal so zum Unternehmen kommen, gerade weil wir ja auch in dem zweiten Quartal sind und wir haben das Jahr der Werte und im zweiten Quartal ist das Wert Inspire Growth. Also auch die Persönlichkeitsentwicklung, meinetwegen das persönliche Wachstum, das wir steigern wollen. Hast du mehr Coaches, die mit, sage ich mal, persönlichen, privaten Dingen zu dir kommen oder tatsächlich mehr, die du in beruflicher Hinsicht zum Wachsen bringst?
Ja, ich finde, für mich ist das nicht so trennscharf. Ne? Mhm. Also nehmen wir mal das Beispiel, was ich gerade hatte. Da hat jemand irgendeinen Konflikt mit seinem Kollegen oder mit seinem Vorgesetzten oder was auch immer, ist völlig egal. Aber es gibt halt eine Art von Konflikt im beruflichen Umfeld. In der Regel ist es so, dass da auch was Persönliches dahinter steht. Es kann alles Mögliche sein, das kann ungelerntes Konfliktverhalten sein, es kann sein, dass man irgendwie in einem komischen Schemata drin ist. Von daher, solche Dinge gibt es dann. Ne? Also deswegen ist das für mich nicht so trennscharf. Viele Menschen kommen dann gerade im beruflichen Kontext mit einem beruflichen Thema um die Ecke. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich mich weiterentwickeln möchte, wo es für mich hingehen soll und so weiter. Und dann fängst du an, Fragen zu stellen und dir das erklären zu lassen, weil in der Regel haben die Coaches schon sehr viel nachgedacht. Also die haben schon nach rechts, nach links geguckt und haben schon verschiedene Optionen für sich ausgelotet. Und das ist immer ganz interessant. Das höre ich mir an als Coach.
Ja.
Und hör mir einfach an, so, also viele sagen dann, ja, ich habe schon darüber nachgedacht, aber das geht aus den und den Gründen nicht. Ne? Also man merkt, sie haben schon in eine Richtung gedacht, haben sich dann aber aus irgendwelchen Gründen selbst beschränkt, indem sie sagen, das geht nicht. Ne? Und das sind so die interessanten Punkte. Und das hast du sowohl im beruflichen Kontext als auch im persönlichen. Und meiner Meinung nach, wir sind alles Menschen. Ne? Wir können nicht, also ich lasse nicht mein persönliches Ich an der Tür. Ne? Also ich nehme es immer mit. Es wird vielleicht ein bisschen zurückgestellt, weil ich mich natürlich professionell verhalte in vielen Situationen. Aber das merkt man auch. Ne? Also ich habe schon Kollegen erlebt, die dann irgendwie wie so kleine Kinder reagieren in manchen Situationen. Und da muss ich mich dann tatsächlich immer zusammenreißen und denken, wir sollten mal sprechen, aber genau das mache ich ja dann nicht. Ne? Also ich gehe ja dann nicht hin und sage, du pass mal auf.
Ich nehme dich mal mit.
Ich nehme dich mal mit, weil auch das wird nicht funktionieren. Ne? Also da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil es ist so ein bisschen, von außen betrachtet ist immer ganz nett, wenn man so als Coach dann sieht, da hat jemand ein Thema, aber er sieht es halt nicht. Und da kann man jetzt sagen, sag dem das doch, damit er das mal versteht. Aber in der Regel kriegen die Menschen das von ihrem Umfeld gespiegelt. Ne? Also wenn jemand da irgendwie wie so ein Kind reagiert, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es im Privatleben oder im Freundeskreis genauso tut. Und die Menschen werden schon sehr direkt sagen, so nicht. Ja? Im Berufsleben reißen sich viele zusammen und sagen, ach nee, ich sag dem das jetzt nicht. Oder ne, ist mein Vorgesetzter, darf mich nicht anmaßen, was zu sagen, wobei ich das immer Quatsch finde. Ich finde, wenn man manche Dinge fallen einem ja selbst auf die Füße, indem ne, einer reagiert irgendwie doof und dann fühle ich mich auf einmal schlecht und ich finde, ich muss mich nicht schlecht fühlen, nur weil sich einer irgendwie jetzt gerade von seinem beruflichen Ich trennt und auf einmal wieder kleines Kind ist. Ne?
Also, absolut. Ich meine, gerade bei uns bei Virtuell 7, wir propagieren ja eigentlich auch eine andere Unternehmenskultur, indem wir recht offen miteinander umgehen und sprechen und die Probleme ansprechen und so weiter. Eigentlich sollte das ja nicht passieren, aber du hattest es ja auch schon mehrfach jetzt gesagt. Naja, wir sind alle Menschen. Wir haben unsere Pakete, die wir mit uns rumschleppen und Problemchen hier und da und manchmal reagieren wir nicht unbedingt rational, sondern eher überemotional, kann immer mal passieren. Gibt es denn als Coach bestimmte Techniken und Methoden, die die Arbeit leichter machen oder beschränkt sich das alles nur auf immer wieder Fragen, Fragen, Fragen?
Nein, ich meine, im Endeffekt nutzt du, ich sag's jetzt mal, deine Sinne. Ne? Also ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Methoden. Natürlich gibt es Methoden, natürlich gibt es ein systemisches Vorgehen, aber da bin ich ja in einem Coaching-Prozess drin. Ne? Wenn ich jetzt so an meinen Alltag denke, also es ist super schwierig, weil ich einfach sage, du musst so ein paar Soft Skills mitbringen. Ne? Also ich beobachte, ich höre zu. Wenn ich unsicher bin, ob ich Dinge richtig verstanden habe, dann frage ich nochmal nach oder versuche es zusammenzufassen. Ne? Also ganz viel ist auch einfach, wenn ich in so einem Coaching-Gespräch drin bin und beispielsweise du würdest mir was erzählen, dann versuche ich das nach einer gewissen Zeit einfach mit meinen Worten einmal wiederzugeben, um A, sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe, weil deine Welt und meine Welt, die sind einfach unterschiedlich. Ne? Wir können die gleiche Situation erleben und trotzdem nimmst du sie anders wahr als ich. Mhm. Das ist einfach dem Mensch geschuldet. Ne? Und zum anderen ist es für mich halt auch einfach so, das hat was mit Anerkennung und Wertschätzung des Themas zu tun. Das ist super wichtig, dass man einfach auch, ich bin in einer Coaching-Session nur für den Coachee da. Also ich bin zwar da, ich persönlich, aber die Themen gehen mich persönlich nichts an, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich lasse meine Emotionen komplett außen vor. Ich versuche es zumindest. Es gibt natürlich Situationen, die mich dann irgendwie packen. Themen, die irgendwie schwierig sind, bei denen ich mir dann im Nachgang Gedanken mache und denke, wow, krasses Thema. Und das tut mir total leid, dass die Person jetzt dieses Problem hat und so weiter. Kleine Randnotiz, der hilft es, wenn man sich mit anderen Coaches austauscht, zwar nicht über die Person, sondern möglicherweise über ein Thema oder über die Themen, die einen selbst irgendwie getroffen haben. Ich benutze jetzt absichtlich nicht das Wort triggern, weil ich finde, das verwenden wir mittlerweile alle inflationär und nicht alles ist ein Trigger. Also nur weil mich irgendwas, sag ich mal, trifft, also weil ich die Emotion zum Beispiel nachvollziehen kann, dann ist es nicht unbedingt ein Trigger oder es wird eine gewisse Wortwahl genutzt und die nervt mich, dann ist das auch kein Trigger. Also, sorry, ich schweife schon wieder ab, aber...
Nein, es gehört ja alles zusammen. Das ist halt ein riesen Thema und ich bin ja auch froh darüber, dass wir da uns die Zeit nehmen, darüber zu sprechen und auch so lange und ausführlich drüber reden, weil es wieder ein spannendes und ein großes Thema ist. Wenn du jetzt in so einer Session sitzt und schon länger vielleicht auch mit der Person gesprochen hast, hast du dann selber Ziele für diese Sessions? Ich glaube, ich weiß, was das Beste für die Coach-Person ist, aber ich darf es ja nicht sagen, muss ja selber drauf kommen. Mein Ziel ist es aber, sie dahin zu führen, die Person. Und wie setzt du das dann um?
Also das, was du jetzt angesprochen hast, ich glaube, da kann sich kein Coach von freischreiben, dass er nicht doch manchmal diese Gedanken hat, aber das ist genau das, was wir nicht tun. Ha. Also man ist schnell, wenn man dann nenne ich gerne das Beispiel vom Freundeskreis. Ne? Dir erzählt irgendein Kumpel, dass er irgendein Thema hat und du sagst, ey, hast du schon mal das ausprobiert? Ja, das ist für in einem Coaching nicht zielführend, ne? Weil es ist nicht intrinsisch. Also es ist halt extrinsisch, weil ich es weitergegeben habe, meine Idee. So. Und dann, wenn man Pech hat, diskutiert man dann die ganze Zeit über diesen möglichen Lösungsversuch. Das ist aber, also das kann ja ein Trainer machen. Ne? Also ein Fußballtrainer kann dir jetzt sagen, jetzt gehst du aber hier links über die Flanke und ziehst dann rein in den Elfmeterbereich und dann kannst du bitte dann da ein Tor schießen. Ja, so. Als Coach kannst du das so nicht machen. Ne? Also im Prinzip hörst du dir alles an, was dieser Mensch zu sagen hat. Klar, was du natürlich machst, ist, du steuerst ein bisschen. Also ich steuere den Prozess der Session, steuere ich schon, ne? Also ich habe für mich als systemischer Coach einen klaren Prozess, wie ich da durchgehe. Ich möchte ihn jetzt ungern verraten, weil sonst kommt der Nächste ins Coaching und weiß ganz genau, jetzt macht sie das, jetzt macht sie das.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, nicht zielführend. Das kann ich dir gerne mal außerhalb des Podcasts erklären, aber und dann ist es für mich einfach so, dass ich natürlich gucke, ich habe auch ein gewisses Zeitkontingent. Ne? Meine Aufgabe ist auch zu gucken, dass ich mich da im Rahmen bewege. Wenn ich jetzt dafür Geld bekomme, oder nehmen wir jetzt mal die Situation bei Virtual 7, ja, ich arbeite für ein Kundenprojekt und jede Stunde, die ich nicht für ein Kundenprojekt arbeite, kostet Virtual 7 Geld. Um es mal ganz platt so auszudrücken, so ist es nun mal. Ne? Also gucke ich natürlich, wenn ich sage, ich spreche jetzt mit Kollegen eine Stunde, dass ich mich in dieser Stunde auch aufhalte. Und das würde ich jetzt, wenn ich ein externes Coaching anbiete, würde ich das ganz genauso machen. Dann geht man zum Coach und die achten halt drauf, wir sprechen 50 Minuten. Man kann mal 5 Minuten drüber sein, aber in der Regel sind das nur noch organisatorische Dinge, wie treffen wir uns ein zweites Mal oder bis wann kriege ich Feedback. Und das, da muss man schon auch so ein bisschen drauf achten. Und da fange ich dann auch den Coachee mal ein und sage, hey, wir schweifen hier gerade ab, oder das hast du mir jetzt, das haben wir ja gerade schon mal besprochen. Ich würde gerne nochmal auf das und das Thema zurückgehen. Also meine Aufgabe ist praktisch, den Fokus des Coachees wieder auf das Thema zu bringen.
Ja. Nebenfrage, hast du Inception gesehen?
Ja, ist aber schon lange her.
Bei mir auch. Ich habe es auch beim ersten Mal nicht verstanden. Ich würde behaupten, beim zweiten Mal auch nicht. Aber unwichtig. Nur die Methode ist mir nur gerade eingefallen, weil du meintest, ja, natürlich haben wir vielleicht mal ein Ziel vor Augen, wo der Coachee hin muss. Aber logischerweise sagen wir es ihnen nicht. Und da ist mir nur der Film eingefallen. Aber ja, okay, da muss man halt versuchen, diese Person durch geschickte Fragen irgendwie dahin zu steuern. Das wäre ja ungefähr wie Inception, nur halt, da machen sie es in den Träumen. Das ist ja komplett bescheuert.
Was du natürlich machen kannst, ist, du kannst am Anfang einer Coaching-Session fragen, was würde denn für dich was würde die Session jetzt für dich erfolgreich machen? Ne? Das kann man schon machen, aber dass man jetzt sagt, ich habe Problem X und ich brauche Lösung Y, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Wie lohnt es sich denn, weil wir ja schon über die Motivation gesprochen haben, lohnt es sich denn, Coaching grundsätzlich in Unternehmen zu etablieren? Oder ist es, wie du sagtest, wenn jemand geschickt wird, eigentlich dumm?
Meinst du jetzt als Coaching-Abteilung oder dass man irgendwie dass man einen externen Coach beauftragt, also als Unternehmen einen externen Coach?
Oh, schön. Sowohl als auch. Es wäre natürlich sowohl als auch.
Also zum einen ich sehe das aus einem anderen Blickwinkel und ich denke, wir haben halt, alle Unternehmen haben im Moment das Problem, dass es nicht mehr so einfach ist, Mitarbeiter zu finden und um jetzt mal aus dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt da erstmal drauf zu gucken. Und ich glaube, dass Coaching zu Mitarbeiterzufriedenheit führen kann. Also eine Coaching-Kollegin von mir unterstützt beispielsweise, sie nennt es Parental Coaching. Das heißt, es ist unternehmensgestützt ein Coaching auf Eltern bezogen, mit den ganzen Problemen, die man dann hat. Ein Kind ist krank oder Elternzeit oder was auch immer. Und da unterstützt sie in dem Bereich. Und da denke ich mir, okay, das ist jetzt natürlich ein Spezialgebiet, das kommt aufs Unternehmen drauf an. Aber so prinzipiell finde ich, wenn ein Unternehmen Coaching anbietet als interne Leistung, in welcher Form auch immer, dann kann das schon ein großer Mehrwert sein. Ganz wichtig ist natürlich, es muss allen klar sein, dass das absolute Vertrauensebene ist. Das heißt, Dinge aus diesen Sessions dürfen nicht rausgehen. Die bleiben unter diesen vier Ohren, sage ich jetzt mal. Und die dürfen auch nicht rausgehen zur Geschäftsführung oder zum Vorstand oder zu sonst wem auch immer. Ich glaube, das hält halt viele Leute davon ab, mit jemandem zu sprechen, gerade wenn es intern ist. Wenn du natürlich sagst, ich beauftrage einen externen Coach, dann hat der externe Coach eine schöne Herausforderung. Er hat einmal das Thema, ich muss diese Vertrauensebene und die Vertraulichkeit wahren. Und dann habe ich ja natürlich einen Auftraggeber, wer auch immer das ist, ob es der Vorgesetzte ist, ob es die Geschäftsführung ist. Ne? Da muss man dann ganz klar überlegen, okay, was ist das Ziel? Bietet das Unternehmen das an als Unterstützung für die Mitarbeiter oder wollen die irgendein Outcome haben. In der Regel wirtschaftlich denkende Unternehmen wollen ein Outcome haben. Da muss man ganz klar überlegen, wie kann ich das abbilden? Kann ich das auch irgendwie mit mir vereinbaren? Und ist das an die Mitarbeiter kommuniziert? Da haben wir halt auch schnell wieder das Thema, jemand wird zum Coach geschickt.
Ja, exakt, natürlich.
Und dann will aber der Vorgesetzte wissen, über was habt ihr denn jetzt gesprochen? So, was ist jetzt, kann der Mitarbeiter jetzt hier bleiben oder muss ich den jetzt kündigen? Also, um jetzt mal ein krasses Beispiel zu nennen, das ist super, super schwierig. Ja. Also, da kann ich jetzt auch keine pauschale Lösung für nennen, aber diese Herausforderung gibt es. Ich habe auch schon gehört, dass also mit externen Coaches ist es natürlich etwas einfacher, weil die interne Situation nicht so kennen, vielleicht auch intern einfach nicht bekannt sind oder noch nicht so bekannt sind, möglicherweise nur, weil sie schon Coachings dort gemacht haben. Die haben es dann vielleicht ein Stück weit einfacher. Aber ich sage extra vielleicht, weil ich denke, wenn man jetzt ein Unternehmen wie Virtual 7 ist, wir sind schon auch noch ein kleineres Unternehmen, in der Regel kennt man seine Kollegen. Und dann kann man sagen, okay, Person kenne ich jetzt schon etwas länger über ein anderes Projekt oder sonst was. Ich habe das Gefühl, diesem Menschen kann ich vertrauen und dem kann ich auch solche Themen anvertrauen. Ne? Dann kann das schon auch funktionieren.
Wir haben ja auch die Rolle Team Development bei Virtual 7. Das ist ja jetzt schon auch der Ansprechpartner, wenn irgendwie etwas im Team vielleicht nicht passt oder wenn was mit meiner Rolle nicht passt, ich möchte mich weiterentwickeln. Würde da auch ein Coaching-Ansatz für die Rolle Team Development irgendwie geeignet sein?
Meinst du, dass der Team Development vorher gecoacht wird? Ja. Ja, also kann man sich überlegen, diesen Ansatz, weil also im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, als ich die Teamlead-Rolle bei meinem Kunden übernommen habe. Da habe ich aber von mir aus gesagt, ich möchte gerne in ein Coaching gehen, um einfach besser mit den Mitarbeitenden umzugehen. Das kann man anbieten, aber auch da würde ich jetzt sagen, ich würde jetzt auch nicht jeden neuen Team-Dev in ein Coaching schicken. Also da sind wir wieder beim Schicken, man kann das Angebot machen. Für mich ist es immer, das ist ein Angebot, du kannst es annehmen, wenn du möchtest, du musst es nicht. Aber da sind wir natürlich auch bei unserem Thema Responsiveness. Ne? Also unsere Mitarbeitenden dürfen Mitarbeiter sein, müssen keine Rolle übernehmen. Und wenn sie eine Rolle übernehmen, dann wissen sie um die Verantwortlichkeit und kümmern sich dann entsprechend darum. Ne? Und deswegen, das ist auf einer freiwilligen Basis an dieser Stelle und so sehe ich das beim Coaching auch.
Wo geht denn das hin mit dem Coaching? Entwickelt sich das ständig? Gibt es neue? Ich weiß, du magst es nicht, mit Methoden und so weiter darüber zu sprechen, aber bleibt das immer auf demselben Stand oder entwickelt sich das in eine Richtung? Siehst du da irgendeine?
Ich habe eher das Gefühl, dass es explodiert im Sinne von, weil es ist ja kein geschützter Begriff, ne? Und du kannst dann in welche Richtung auch immer irgendwas machen. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine Weiterbildung gemacht zum Atemcoach. So, das heißt auch Coaching, aber es ist halt kein systemischer Coach. Ne? Also es ist auch eine bestimmte Methode oder ein bestimmtes Vorgehen für ein bestimmtes Thema. So. Oder keine Ahnung, was gibt es denn da noch? Es gibt ja, also im Prinzip wird eigentlich an alles im Moment Coach dran gehangen und dann ist das Coaching. Ne? Das ist natürlich die Schwierigkeit, weil ich finde, man merkt relativ schnell, ob jemand da ein bisschen bewandert ist, beziehungsweise auch da, sag ich mal, ernsthafte Absichten hat, Menschen zu unterstützen. Ja, und man muss natürlich ganz klar sagen, für mich sind ernsthafte Absichten. Ich erkenne auch, ob ein Mensch jetzt wirklich ein Thema hat im Sinne von, ich hau das jetzt einfach mal raus, weil das wirklich eins der wichtigsten Themen ist, wo man wirklich als Coach sagen muss, stopp, jetzt nicht mehr weiter. Da bin ich nicht ausgebildet. Wenn jetzt irgendjemand anfängt, über psychische Probleme zu sprechen, beziehungsweise wenn man merkt, da kommt was, also ich würde mich nicht anmaßen zu sagen, da hat jetzt irgendeiner, sag ich mal, eine bipolare Störung oder was auch immer, ne?
Ja.
Das würde ich nicht machen, weil ich nicht ausgebildet bin in dem Bereich. Aber wenn ich merke, dass Sätze kommen wie, ich will nicht mehr und ich möchte nicht mehr da sein und ich und es geht noch mehr in diese Endzeitstimmung rein, dann würde ich dem Coach hier nahelegen, mal mit einem Profi zu sprechen. Also damit meine ich wirklich einen Therapeuten. Und dann wäre für mich auch der Punkt erreicht, wo ich sage, ich kann dieses Coaching an dieser Stelle nicht weiterführen. Ich würde vielleicht die Session noch beenden, damit der Mensch mit einem guten Gefühl da rausgeht und hoffentlich sich dann auch Unterstützung sucht und würde auch sagen, pass mal auf, die und die Hotline oder melde dich doch mal da. Das würde ich schon machen, weil ich Sorge hätte, dass der Mensch dann da alleine dasteht mit seinem Problem. Das will ich natürlich auch nicht. Aber ich muss auch ganz klar sagen, da sind bei mir Grenzen. Also meine persönlichen Kompetenzen sind dann an der Stelle, erreichen dann eine Grenze und dann mache ich da auch nicht weiter.
Ja, ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das wollte ich ja noch aufnehmen, das Thema die Unterscheidung von Coaching und Therapie, Psychotherapie. Es ist nun mal ein Studiengang Psychologie, da muss man schon eine größere Ausbildung irgendwie machen. Und wie sieht das dann auch aus mit der Verantwortung, die ein Coach eigentlich trägt, wenn eine Person da rausgeht aus dem Coaching und keine Ahnung, ich weiß nicht, zu irgendwas für Handlungen dann sich selber befähigt fühlt, ob es jetzt positive oder negative sind. Gibt es da irgendein rechtliches Ding eigentlich, weil du auch sagst, der Begriff Coach ist ja komplett inflationär. Man kann sich relativ zügig nach einer Weiterbildung als Coach bezeichnen, was auch immer für einer, und Coaching dann anbieten. Und wenn diese Menschen dann irgendwie halboffiziell Tipps geben, obwohl sie gar nicht befähigt sind dazu, wer trägt denn dann die Verantwortung dafür? Weißt du sowas?
Das ist eine gute Frage. Rechtlich kann ich dir das gar nicht beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass die Coaching-Ausbildung, ich habe ja mehrere gemacht, die ich gemacht habe, dass da ganz klar, es wird dir ein gewisses Mindset mitgegeben. Es wird dir sehr deutlich gesagt, dass du eine gewisse Verantwortung hast, da auch irgendwo eine Grenze zu ziehen. Und meine Erfahrung, vielleicht ist es aber auch einfach die Art und Weise, wie ich Coachings mache. Ich versuche, dass der Coachee am Ende des Coachings mit einem positiven Gefühl rausgeht. Weil die negativen Sachen, die habe ich in der Therapie. Ja, da arbeite ich irgendein Kindheitstrauma auf oder Streit mit den Eltern oder mit dem Partner oder sonst was. Und dann sagt der Therapeut nach 50 Minuten oder einer Stunde, so, jetzt ist aber vorbei, kommst du in 2 Wochen wieder. Ja? Und dann geht der Mensch da raus und ist erstmal so, krass, ich habe mich hier jetzt gerade emotional nackig gemacht und ich bin jetzt alleine so. Und in einem Coaching würde ich sagen, zum einen versuche ich, diese Schwingungen wahrzunehmen. Ne? Also das wird mir vielleicht auch nicht immer gelingen, ne? Weil wenn der Mensch sich nicht öffnet und dann an der Stelle sagt, so, ja, so tief lasse ich jetzt aber niemanden an mich ran, ja, dann ist das natürlich schwierig. Wenn ich aber irgendwie das Gefühl habe, dass das gerade kippt, ja, dann versuche ich das in der Session zumindest so aufzuarbeiten, dass der Mensch mit was Positivem rausgeht. Ne? Ja. Und wenn es nur ist, pass mal auf, ich glaube, da sitzt irgendwas ganz tief und guck dir bitte das mal an, wenn du Hilfe brauchst. Ich sprich mich an, ich kann dir noch mal Kontakte geben und sonst was. Das ist für mich nicht nur, weil ich das gesagt bekommen habe in der Ausbildung, sondern für mich ist das ist so ein bisschen wie Erste Hilfe leisten. Ja, da liegt jemand blutend am Boden und dann kannst du nicht vorbeigehen und einfach so, ach ja, der Nächste kümmert sich. Ne? Wobei wir wissen alle, dass das häufig genug passiert, dass die Leute wegschauen. Ne? Aber ich würde mal sagen, wenn jemand ordentlich ausgebildet wurde zu einem Coach, dann hat er da ein Gefühl dafür und dann achtet der da drauf. Das ist mein Gefühl, also mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die schon selbst Coaching-Ausbildung gemacht haben, und das sind ja auch bei Virtuell 7 mittlerweile einige, die ticken alle genau wie ich. Die würden alle an der Stelle sagen, no, hier, ne, geht nicht. Und wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, die Therapie guckt so ein bisschen in die Vergangenheit und das Coaching in die Zukunft. Ich weiß, das ist jetzt sehr platt und ich hoffe, die Therapeuten werden es mir nachsehen, aber ich versuche es so greifbar wie möglich zu erklären, weil ich jetzt auch nicht irgendwie jetzt abdriften will in meine Bubble da zu sehr. Und das Schöne ist, wenn du halt in die Zukunft guckst, dann kannst du halt positiv in die Zukunft gucken. Ne? Also hast du vielleicht gewisse Skepsis gegenüber gewissen Themen, aber das ist ja was man wirklich auch in einer Session aufarbeiten kann und sagen kann, aufarbeiten ist der falsche Begriff an der Stelle, aber ich kann es aufgreifen und kann sagen, warum siehst du das so kritisch oder was passiert da gerade bei dir? Und wie gesagt, ich mache ja auch nicht die ganze Büchse der Pandora aus der Vergangenheit auf, sondern ich versuche es ja ein bisschen zu steuern, damit es eben passt und Ja, meine Erfahrung ist, wenn ich mich so ein bisschen an die systemische Struktur halte, dann schaffe ich es tatsächlich, dass die Coaches immer mit einem guten Gefühl rausgehen. Eine Anmerkung habe ich noch. Mein persönliches Gefühl ist, sowohl aus der Therapie als auch aus dem Coaching raus, mein Eindruck ist einfach, dass wenn die Menschen aus so einer Session rausgehen, dann ist erstmal gut. Und dann passiert aber in den Tagen danach ganz viel. Das ist natürlich was, was weder der Therapeut noch der Coach beeinflussen kann, ne? Und das ist halt diese Arbeit an der Seele des Menschen, sage ich jetzt mal. Und da muss man einfach sensibel mit umgehen, ne? Man kann dem Coachie dann aber anbieten, hey, lass uns einen Folgetermin machen, lass uns mal sprechen, wie es dir dann da ergangen ist und so weiter. Oder ruft mich an, wenn irgendwas ist. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Und die eigentliche Arbeit beginnt dann erst nach dem Gespräch. So, die Tage drauf passiert relativ viel. Da kann ich, glaube ich, ein Beispiel von, wenn es okay ist, würde ich immer kurz ein positives Beispiel erzählen.
Natürlich.
Ich hatte einen Coach, kam mit dem Problem, ja, ich habe eigentlich so alles an Drogerieartikel zu Hause, die ich haben möchte. Ne? Also, keine Ahnung, Shampoo, Parfum, was auch immer. Aber ich kaufe immer die Sachen im Angebot. Das heißt, ich habe sie halt nicht nur einmal zu Hause, sondern zwei, drei, vier, fünfmal. So, und dann haben wir erarbeitet, dass es diese Person eigentlich eher stresst, zu wissen, so viel Kram zu Hause zu haben, aber gleichzeitig auch so der Sparfuchs einfach da ist. Und dann habe ich gesagt, ist das denn wirklich so, dass du sparst, wenn du dieses Zeug zu Hause hast und so weiter? Im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann darauf geeinigt, wenn die Person das nächste Mal in eine Drogerie geht oder zu DM geht oder sonst was und da ein Angebot von der Lieblingscreme sieht, dass die Person sich überlegen soll, habe ich das zu Hause? Ja, ich habe es noch zu Hause in zweifacher, fünffacher Form. Und ich hab die Person vorher gefragt, ob sie bereit wäre, einen Versuch mit mir zu starten, eine kleine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir machen. Und dann habe ich gesagt, wenn du dann davor stehst und jetzt denk an meine Worte, stehst davor und kaufst dir jetzt einmal dein Parfum, was du schon fünfmal zu Hause hast. Dann gehst du nach Hause und musst aber zwei oder drei Gegenstände aus deinem Zuhause rausräumen. Weil da muss ich sagen, bei diesem Coachee war das Ziel, das Zuhause etwas aufzuräumen. Also nicht so viel zu horten, sondern aufzuräumen. Und da hat es schon Sinn gemacht, dieser Person eine Aufgabe mitzugeben. Und das Lustige war, wir haben dann irgendwie ein paar Wochen später Session Nummer zwei gemacht und dann kam so, ich habe an dich gedacht, ich stand da und dann habe ich gedacht, und das kaufe ich jetzt nicht, ich kaufe jetzt nicht den fünften Schal. Die hat zu mir gesagt, dann muss ich zwei oder drei entsorgen, das mache ich nicht. Das war sehr lustig, weil im Endeffekt ist es das Gleiche, ne? Es wird nicht mehr angehäuft.
Ja.
Und da fand dann ein Umdenken an anderer Stelle statt. Aber das habe ich selten, dass ich direkt solche Aufgaben mitgebe. Deswegen fand ich dieses Beispiel jetzt gerade ganz schön.
Mir ist da gerade nämlich noch eine andere Frage zu eingefallen, weil du sagtest, vieles, was in den Sessions besprochen wird, wirkt bei dem Coachee erst quasi so ein paar Stunden, Tage später oder so. Finde ich spannend. Gibt es denn trotzdem auch irgendwelche besonders schönen Momente aus Sessions, wo ein Coachee ein Aha-Erlebnis hat? Weil sie kommen ja selber auf die Lösung quasi. Und hattest du da schon solche Erlebnisse, dass ein Coachee dann während der Sitzung so sich selber halt dahin geredet hat in die Lösung?
Ja, also das passiert tatsächlich, wenn ich es gut mache, passiert das eigentlich fast immer. Ne, weil ich greife Punkte auf, an denen vielleicht, sage ich mal, wenn man jetzt mit einem Freund spricht, der Freund nicht nachhaken würde. Ja, weil es teilweise etwas banal ist oder ich stelle fest, dass irgendeine gewisse Wortwahl immer getroffen wird und so weiter und hake dann ein. Ganz viel versuche ich über das Thema Emotionen zu gehen, ne, wenn ich dann merke, dass jemand plötzlich nachdenklich wird oder irgendwas sich in diesem Menschen regt, dann setze ich da an und dann kriege ich mache am Ende immer so eine kleine Reflexion und frage halt, hey, wie hat es dir denn gefallen? Hast du was für dich mitnehmen können? Oder war das jetzt einfach nur ein nettes Gespräch für dich? Und da kommt ganz häufig, ja, an der Stelle, da hast du mich echt nachdenklich gemacht und dieser Satz geht mir nicht mehr aus dem Kopf oder diese Frage geht mir nicht mehr aus dem Kopf und das finde ich super spannend und wie gesagt, es wirkt halt nach, aber das ist halt so das erste Feedback, was man dann kriegt und man merkt das als Coach, ne? Also man spricht und auf einmal passiert was bei dem Gegenüber, die Mimik, die Gestik, die Körperhaltung, irgendwas verändert sich und zwar so, dass du denkst, krass, das ist jetzt in den letzten 30 Minuten so nicht gewesen, ne? Und das sind immer die Momente, wo du merkst, okay, da passiert jetzt irgendwas. Da kann man einfach gucken, was das jetzt individuell da ist, ne? Und in der Regel sind das die Momente, über die ich mich persönlich am meisten freue, weil das bringt am meisten Mehrwert.
Ich habe vorhin gefragt, was man mitbringen muss, und du meintest irgendwie Empathie auf jeden Fall. Würdest du sagen, jetzt seitdem du angefangen hast, bis jetzt als Coach zu arbeiten, dass du dich verändert hast? Nicht nur als Coach, sondern ob du sowas auch tatsächlich mit nach Hause nimmst, deine Persönlichkeit betreffend, wird man noch empathischer, stumpft man ab? Es kann ja in beide Richtungen gehen.
Also, was ich gelernt habe, aber das liegt an meiner Persönlichkeit. Ich habe gelernt, besser zuzuhören. Ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben. Vielleicht liegt das auch an den Rollen, die ich sonst so habe, auch beim Kunden und so weiter. Ich bin schon ein Mensch, der auch viel reden muss und gern, wenn es Themen sind, die mich interessieren, dann natürlich auch gerne darüber spricht. Und im Coaching muss ich mich zurücknehmen. Da stelle ich zwar Fragen, aber eigentlich redet der Coachee mehr. Und das merke ich schon, dass ich das so für mich so ein bisschen mitgenommen habe. Und klar, im Privatleben kommen ja auch immer noch so, da kommen ja noch meine Erwartungen oder Gefühle oder Erfahrungen mit rein. Die lasse ich natürlich im Coaching außen vor, größtenteils. Wobei ich da nicht sagen würde, dass ich nie in die Situation komme, wo ich dann sage, ich habe das auch mal erlebt. Ja, also das kann eine kleine Methode sein, wenn du nicht weiterkommst mit dem Coachee. Keine Ahnung, du merkst, der kommt gar nicht so in die Lösungsfindung rein und man selbst hatte vielleicht schon mal so eine Situation, weil du vorhin gesagt hast, naja, aber man hat da so eine Lösung im Kopf und man darf sie dem Coachee nicht sagen, ne? Wenn man das ein bisschen anders verpackt und nicht so krass den Coachee mit der Nase auf diese Lösung drückt, sondern sagt, ne, ich habe da auch mal eine Situation gehabt, aber im Prinzip nehme ich mich zurück, weil es geht nicht um mich in diesem Gespräch. Es geht um den Coachee. Und klar, manchmal nutze ich das mal für eine kurze Situation, um was zu erläutern, um praktisch den Coachee dazu zu bringen, dass er über diese kleine Hürde, wo er jetzt gerade davor steht und nicht vorwärts kommt, möglicherweise drüber kommt. Ob es funktioniert, weiß man nicht, aber manchmal funktioniert es.
Bist du dann auch schon mal an deine Grenzen gekommen mit einem Coachee oder ja, einer Person?
Ja, aber das habe ich erst, also das merke ich in der Session nicht, sondern ich merke dann im Nachgang, dass mich ein Thema sehr beschäftigt. Ich will da jetzt gar nicht so weit ausholen, aber es war ein Thema, mit dem ich nicht gerechnet hatte, also dass es solche Ausmaße hat und da war ich mental auch gar nicht drauf eingestellt. Ich habe gedacht, gut, wir reden jetzt über irgendein zwischenmenschliches Problem und dann ist da aber für mich eine Bombe geplatzt und
Oh
ich
je.
denke, ich habe das relativ gut hinbekommen, so dass sich der Coachee auch gut gefühlt hat. Das war aber im Nachgang so, dass ich da lange drüber nachgedacht habe und ich dann auch so ein bisschen emotional da an dem Thema beteiligt war plötzlich, obwohl ich die Person nicht so gut kenne, obwohl die Person mir das jetzt nur gesagt hat, ja, und ich nicht in der Situation dabei war, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Fluch der Empathie, dass man irgendwo manche Dinge dann doch nicht ganz außen vor lassen kann, ne? Die treffen einen, ne? Und keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel auch manchmal habe ich so Phasen, da kann ich einfach keine Nachrichten sehen, weil diese ganzen vielen schrecklichen Nachrichten, die gehen mir zu nah. Und dann lasse ich das mal eine Zeit lang außen vor. Ähnlich kann man sich das so vorstellen. Und was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich so eine Art Supervision gemacht habe mit anderen Coaches. Da habe ich zwei, drei aus meiner Coaching-Ausbildung angesprochen und habe gesagt, hey, ich habe ein Thema gerade in einem Coaching gehabt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mit mir hat das auch ein bisschen was gemacht und dann reflektiert man das. Und da, wie gesagt, da geht man nicht in die Tiefe des Themas rein, was der Coachee einem erzählt hat, da sind wir wieder bei der Vertraulichkeit.
Klar.
Da geht es mehr darum, was das Thema mit mir gemacht hat. Also dann arbeite ich das auch an der Stelle so ein bisschen auf.
Ne? Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Wenn man ja durch jahrelange Erfahrung dann auch ein bisschen befähigt ist, tatsächlich, ob man sich selber in einem inneren Monolog coacht, wenn man gewisse Probleme hat. Du hast jetzt gesagt, naja, mit dem zum Beispiel bist du jetzt in die Supervision gegangen. Schlau, ist ja auch richtig so. Ich dachte nur, wenn man halt selber teilweise anderen Leuten zu helfen weiß, durch eine gewisse Technik des Coachings, ob man das bei sich selber auch machen kann.
Boah, ja, also ich will nicht ausschließen, dass ich nicht doch das ein oder andere Mal irgendwas für mich reflektiert habe, ne, und wirklich versucht habe, mich so selbst zu coachen. Ich kann natürlich jetzt nicht in ein Coaching-Gespräch reingehen und das geht natürlich nicht, aber ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel aus der Projektwelt, ne, da mache ich ja auch irgendwie, ja, im Agilen frage ich mich dann ja auch, was lief gut, was lief schlecht, ne, also in so einer Retro. Und das kann ich ja auch für mich selbst machen. Ne? Ich kann eine Situation nehmen und sie analysieren und für mich sagen, okay, was lief gut, was lief nicht so gut, was müssen wir optimieren und was kann ich daraus ableiten. Das ist natürlich sehr, sehr methodisch an der Stelle. Aber manchmal, also mir persönlich hilft es manchmal. Ne? Also ich habe auch schon irgendwie komplette Post-its an meine Wand geklebt, also so ähnlich wie so eine Art Brainstorming, um für mich irgendein Thema zu erarbeiten,
ja,
ne?
um
zu sehen, welche Einflüsse habe ich und so weiter und habe dann irgendwelche Pfeile dazu gemalt oder geclustert oder sowas. Das würde ich jetzt sagen, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Coaching-Methode an sich, sondern es kommt von mir so aus meinem Projektmanager-Herz. Ja?
Ja.
Aber es ist ja nichts anderes.
Ja,
naja.
Man kann sich ja auch auf den Sessel setzen und eine Stunde lang ein Selbstgespräch führen, wenn keiner zuhört.
Ja, das stimmt. Du kannst natürlich auch Tagebuch schreiben. Ne?
Ach so, ja, nee, das ist zu leicht. Nein.
Das ist zu leicht. Ja.
Ja, stimmt. Nein, das war auch eine Quatschfrage.
Nein, alles gut. Das passt schon.
Wollen wir doch mal eine schöne, griffige Unterscheidung finden vielleicht. Was ist Training? Was ist Mentoring? Was ist Coaching, was ist Therapie? Kriegen wir das irgendwie noch hin?
Versuch's. Also, zum Trainer habe ich ja vorhin schon was gesagt. Ne? Also, da nehme ich immer gern das Beispiel des Fußballtrainers. Ne? Der hat eine gewisse Idee, wie diese Mannschaft funktionieren soll, wie die einzelnen Spieler, welche Talente sie haben und setzt die Spieler dann entsprechend ihrer Talente ein. Ne, und versucht natürlich das Optimum rauszuholen. Das Optimum ist, das nächste Spiel wird gewonnen. Ja? Ganz platt gesagt. Und ein Trainer sagt ja auch ganz klar, du läufst jetzt nicht über die rechte Flanke, du gehst jetzt durch die Mitte oder sonst was oder wir machen jetzt hinten eine Viererkette oder was auch immer. Ne? Das entscheidet ganz klar der Trainer. Krasser ist es ja noch irgendwie beim Football, wo die ganz klar wissen, wo die immer stehen. Ich glaube, das ist ein griffiges Beispiel für einen Trainer. Ein Mentor ist für mich jemand, der einen gewissen Weg schon gegangen ist und dann sagt, okay, da kommt jetzt jemand, der diesen Weg einschlagen möchte. Ich sage jetzt bewusst nicht jemand Älteren oder jemand Jüngeres, weil das hat für mich nichts mit dem Alter zu tun. Das kann auch einfach sein, jemand kommt in eine neue Branche rein oder sonst was und kriegt da Unterstützung. Und ein Mentor ist für mich einfach jemand, der mit Rat und Tat zur Seite steht, ne, der auch irgendwie tatsächlich mal eine Lösung vorgeben kann, sagen kann, ich habe das damals so und so gemacht. Ne, das ist ja genau das, was wir gesagt haben, was ein Coach nicht tut.
Mhm.
Also ein Coach, ich habe es vorhin mal ganz kurz angeschnitten, ein Coach schenkt Aufmerksamkeit. Also das ist für mich in der heutigen Zeit ein sehr rares Gut, wenn du eine Stunde lang ein Coaching hast. Ich als Coach widme diese komplette Stunde nur meinem Coachee und dessen Thema. Ich sage jetzt bewusst nicht Problem, weil nicht alles ist immer ein Problem, sondern manchmal gibt es Themen, da findet man halt keinen Ansatz und dann spricht man darüber. Ne? Und da gibt es nichts anderes. Da gibt es keine Unterbrechung, da gibt es also in der Regel keine Unterbrechung, da gibt es jetzt kein persönliches Gusto, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Trainer oder mit einem Mentor spreche, dann bringen die ja schon ihre eigenen Dinge mit rein. Das mache ich aber als Coach nicht. Und ein Mentor hat mit Sicherheit auch noch andere Aufgaben als jetzt nur diese eine Person, wobei natürlich klar möchte man gucken, dass diese eine Person einen guten Weg hinlegt. Da gibt es halt ein klares Ziel beim Trainer auch. Und bei der Therapie, die hat schon Überschneidungen zum Coaching, ne, weil wir auch manche Methoden, man hat schon auch so Themen, dass man zum Beispiel am inneren Kind arbeitet mit gewissen Sachen oder dass man gewisse Fragestellungen nutzt, die auch ein Therapeut nutzen würde. Aber ich habe es ja eingangs gesagt, sobald es irgendwie in Richtung Krankheitsbild geht, ist da für mich ein klarer Cut. Ja, ich als Coach gucke schon auch mal in die Vergangenheit. Ich möchte schon auch bei gewissen Themen oder ja, vielleicht bei allen Themen auch so ein bisschen wissen, so wo kommt die Person her, was hat die Person erlebt, wie ist so der familiäre Kontext. Und klar, ob das jetzt in einem Business-Thema immer so relevant ist, aber ich sage jetzt mal so, ich möchte schon was über diese Person wissen.
Ja.
Und da gehst du natürlich auch ein bisschen in die Vergangenheit. Aber Ziel ist es einfach zu gucken, dass es in der Zukunft etwas besser läuft. Ne? Also, dass man da auch relativ schnell irgendwie ein Werkzeug an die Hand gibt, damit der Coachee weiterlaufen kann. Ne? Oder zumindest der Gedankenkreisel wieder angestoßen wird, und zwar im positiven Sinne. Und bei der Therapie ist es für mich einfach so, man arbeitet Dinge auf. Ne? Also man guckt, wo kommt das her, was ja auch teilweise schon langwierig ist, weil die Menschen das ja gar nicht greifen können oder vielleicht auch ein Stück weit verdrängt haben. Ja? Und dann arbeitet man das auf und dann geht man wirklich ganz, ganz tief. Ich gehe in so einem Coaching nicht so tief in die Psyche rein. Das mache ich nicht. Natürlich hat man psychologische Überschneidungen, das ist ganz klar. Weil wir arbeiten am Menschen im Prinzip. Und da muss einem schon auch die Verantwortung bewusst sein, dass man da tatsächlich auch was kaputt machen kann, wenn man nicht aufpasst. Ne?
Ja, absolut. Also neben Fortbildung und Weiterbildung ist Coaching ein gutes Instrument zum persönlichen Wachstum.
Das würde ich so unterschreiben, ja.
Wir bei Virtual 7 bieten das jetzt aber nicht unbedingt an. Ne? Wir haben das nicht im Programm, wo man sagt, so kannst dein Weiterbildungsbudget oder wie auch immer dafür nutzen, um Coaching-Sessions anzunehmen.
Doch, theoretisch schon. Also ich habe es ja genauso genutzt. Ne? Also das ist natürlich, ne? Also du musst halt selbst drauf kommen, dass du das machen möchtest. Ne? Und bei mir war das relativ schnell relativ klar. Und ich habe dann mit meinem Team, dem Christoph, darüber gesprochen und habe gesagt, pass mal auf, das ist jetzt auch schon so lange her, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe. Aber ich habe halt gesagt, so hey, das ist Teamlead ist für mich jetzt neu. Ich würde da gerne ein bisschen dran arbeiten und würde gerne mein Weiterbildungsbudget in die Richtung nutzen. Und dann kam halt irgendwie eins zum anderen und plötzlich habe ich gesagt, okay, ich finde das so spannend, ich möchte mich selbst da ausbilden lassen und das anbieten, weil ich einfach merke, dass da Bedarf ist. Ne? Und das finde ich ganz schön.
Und du hast ja vorhin auch die Notwendigkeit erwähnt zum Retention Management, könnte man das ja durchaus zuzählen, um Leute zu halten, wenn sie denn mal da sind oder als meinetwegen auch als eins von den Bonusprogrammen irgendwie anzubieten. Es klingt ja auf jeden Fall sehr spannend und sehr sinnvoll, das anzubieten für jeden. Klingt auch so, als würde das eigentlich jeder mal benötigen. Ähnlich wie Therapie vielleicht.
Genau. Ja, ich denke halt auch einfach, es ist halt ein Angebot. Ich glaube, dass viele Menschen, also ich glaube, die Menschen, die kündigen, dass die in der Regel unzufrieden sind mit irgendwas. Ja, also natürlich gibt es die Ausnahmen, aber ich denke, dass wenn jemand einen Wechselwunsch hat, dann stimmt irgendwas nicht. Und mit dem Coaching kannst du eine Plattform bieten, dass dieser Mensch einen Ansprechpartner hat. Weil ich glaube, dieses ich fühle mich nicht wahrgenommen, ich fühle mich nicht gesehen und nicht gehört, auch wenn es die Leute vielleicht, das ist jetzt so softy-mäßig ausgedrückt, ja, das würde vielleicht Mitarbeiter so nicht unbedingt sagen. Ne? Aber
okay.
Ich glaube, im Endeffekt ist genau das, was dahinter steht, ja, und fehlendes Vertrauen. Und ich sage jetzt nicht, dass das das Allheilmittel ist und dass wir dadurch verhindern, dass die Leute kündigen. Das glaube ich nicht. Ne? Es gibt ja auch noch andere Faktoren, keine Ahnung. möchte in einem anderen Projekt sein oder Behörden mag ich nicht als Branche. Ist mir, ja, gerade so die jüngeren Kollegen, da
ja, denke okay.
ich mir manchmal, okay, ist halt kein Startup hier und wir arbeiten nicht auf der grünen Wiese, ja. Und wir entwickeln jetzt nicht unbedingt super fancy Neuprodukt, ja. So, wir machen irgendwie so eine Formularstrecke. So, also das ist jetzt alles sehr platt ausgedrückt. Das muss auch so nicht unbedingt sein, aber ich wollte damit nur sagen, ich glaube, dass du es nicht komplett verhindern kannst, du kannst aber nochmal eine Option anbieten.
Ja, absolut. Und ganz nebenbei, wir leisten ja gute Arbeit, um tatsächlich das langweilige Deutschland ein bisschen spannender zu machen. Wir wollen ja weg von dem öden, schnöden Papierkrieg. Wir gehen ja auf die grüne Wiese und machen alles mit dem Telefon erreichbar und können uns dann arbeitslos vom Handy melden. Das ist doch schön.
Ja, du, ich bin ja jetzt schon einige Jahre dabei und tatsächlich, ich habe mal in meine Vita reingeguckt, das ist die längste Zeit, die ich bei einem Arbeitgeber bin. Das liegt aber tatsächlich daran, dass Virtuell 7 so ist, wie Virtuell 7 eben ist. Ne? Und das sind einfach die Menschen, die hier arbeiten und die Art und Weise, wie man hier miteinander umgeht. Das ist für mich extrem viel wert und wir hatten es eingangs beide kurz so angeschnitten. Wir sind beide im Homeoffice und trotzdem fühle ich mich immer zugehörig zu dem Unternehmen und das ist nicht so einfach. Als der Christoph zuhört, der erinnert sich bestimmt noch an unser Vorstellungsgespräch. Da habe ich gesagt, wie willst du es denn schaffen, dass ich mich dem Unternehmen verbunden fühle? Weil das war mal ein Grund, dass ich irgendwo gekündigt habe. Ich war so viel beim Kunden, dass ich dann zum Kunden gewechselt habe. Und das wollte ich nicht nochmal machen. Und ja, offensichtlich haben wir es geschafft. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Podcast-Folge.
Oh, was für ein großartiges Schlusswort. Meine Güte. Da kann ich nichts mehr zu sagen. Hey, Michael, ich danke dir für diese schöne Zeit, für das tolle Interview. Bin gespannt, was wir da herauszaubern können und freue mich drauf, dich mal bald wiederzusehen.
Ach, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Danke für deine Anfrage und ich bin gespannt, wie die Folge ankommt. Und ja, freue mich auch, wenn wir uns bald mal wiedersehen.
Cool, alles klar. Dann bis denn.
Anne, es hat Spaß gemacht. Wenn du noch irgendwas brauchst oder wenn du sagst, lass uns mal noch über ein anderes Thema sprechen. Ich mache das super gerne, die Podcast-Sachen. Ne? Und
ja, cool.
Habe jetzt auch lange nichts mehr gemacht, deswegen passt du so gut. Und
perfekt.
Ein bisschen wäre es für mein mentales Wohlgefühl getan.
Sehr herzlich gerne, das freut mich. Super. Da wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ein frühes, schönes Wochenende.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Bis bald. Alles klar. Ne? Dankeschön. Ciao.
Tschüss.